Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast.
Wir geben euch einen exklusiven Einblick in den Trainingsplan der besten Powerlifterin Deutschlands.
Danach reden wir über Sportpsychologie und ihr erfahrt, was die besten Powerlifter der Welt tun, um Höchstleistung zu bringen.
Das ist schon geil. Na, lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend machen.
Aber es ist schon geil.
Und dann noch richtig tief.
Einfach erzählen.
Ladies und Gentlemen, wir haben heute den Coach der absoluten Elite, der absoluten EM-Dominierer, aufgestiegen von den Junioren, da schon alles abgesägt. Heute dominiert in der Europameisterschaft und wir haben ihren Coach hier von Clara Isabel Heberer, der Coach Falk Pommer. Nein, wo sind meine Tablets? Ja, das muss reichen.
What?
Oh, großartig.
Ja, also ich hoffe, ich glaube, eine größere Ehre ist dir nie zuteil geworden als diese Anmoderation.
Ja, bisher nicht, nee. Bisher, wirklich nicht. Ja, vielen Dank für die netten Worte, Herr Rabe. Freut mich wirklich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, ey, boah, was für eine Woche. Was für eine Woche, meine Leute.
Ja, für alle, die auf dem Mond leben, Falk, bevor wir reinsteigen, erzähl doch mal, was passiert ist.
Ja, werte MondbewohnerInnen, wir von der Erde hatten letzte Woche die Europameisterschaft Open in der EPF/IPF. Und ich und meine Trainee Clara Isabel Heberer haben diesem Event natürlich beigewohnt. Neben einigen anderen natürlich auch, aber das ist natürlich nicht mein Bier. Ja, und haben da ein wenig, also ich nicht, ich saß ja nur im Publikum und habe dumme Sprüche geklopft. Und Isa hat natürlich schön performt. Und darüber wollen wir natürlich heute sprechen, denn es ist und bleibt ein Powerlifting-Podcast. Und da bietet sich das natürlich an, das hier mal ein wenig zu analysieren. Ja. Ich weiß gar nicht, wollen wir direkt rein deep diven und ein bisschen besprechen, was da abging und
ich würde kurz für die Zuhörer einmal erzählen, was sie denn für eine Leistung erbracht hat und dann würden wir uns ein bisschen hinsetzen und gucken, wie sie denn da hingekommen ist und wie die Vorbereitung dazu aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Also, um vielleicht schon mal das Total vorwegzunehmen, also wir sind auf dem dritten Platz gelandet, in einer extrem, extrem starken 63er-Klasse mit einem Total von 492,5 Kilo, entspricht bei ihrem Körpergewicht eingewogen mit 62,25 oder so oder 2,3, einem DOTS-Stand von 533 und ein paar zerquetschte. Damit ist Isa mit, ich weiß gar nicht wie viel, mit 9? Ich glaube, 9 Dots Vorsprung. Wieder auf Platz 1 der deutschen Girls und 3 aller Powerlifter aller Zeiten, sowohl Männer als auch Frauen. Nur noch hinter.
In Germany.
Nur noch hinter Sascha Stenderbach, 93er, und Joshua Wright, 74er. Was natürlich eine unglaubliche Performance ist. Und sie als, was Hendrik schon oft gesagt hat, größtes deutsches Powerlifting-Talent auszeichnet und bestätigt. Es ist wirklich, ja, wirklich crazy.
Da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht mehr bescheiden sein, weil jetzt hat man die Zahlen schwarz auf weiß. Und ja. Wie viel ist das eine Verbesserung zu Ihrem alten Wettkampf?
Es sind jetzt, letzten? Also zu All-Time Best Total sind es, glaube ich, 10 Kilo nochmal on top.
Krass.
Ja, auf jeden Fall.
Und das mit 8 von 9, ne?
8 von 9, genau.
Also wir sind noch nicht am oberen Ende der Fahnenstange angelangt.
Noch nicht, nee. Doch, 8 von 9 ist gut. Ich bin nur ein bisschen dazu geneigt, weil es ja ein Zweitversuch war, der nicht reinging und danach erhöht wurde. Auch ein 9 von 9 so irgendwie, aber.
Genau, ich weiß, was du meinst. Habt ihr denn schon damit rechnen können? Wart ihr schon sicher, da wird auf jeden Fall, ist mehr Potenzial da an dem Tag als auf den letzten Wettkämpfen, oder war es bis zum Ende eher eine Zitterpartie und wir gucken mal, wie es läuft?
Also es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? Als jemand, der schon die eine oder andere Person auf einem Wettkampf betreut hat, weißt du natürlich, was so passieren kann. Also du kennst es ja genauso gut, dass eine Vorbereitung gut läuft und dann kommst du auf einen Wettkampf und dann ist irgendwie alles anders. Und es kann in beide Richtungen gehen. Es kann nach oben gehen und alles wird noch ein Stück geiler, weil die Person so ein Performer ist, ne, so auf den Wettkampf kommt und die Atmosphäre aufnimmt und dann wird alles nochmal ein Stück besser, so unter Druck entstehen Diamanten, würde Kona jetzt sagen. Der heute nicht da ist, warum auch immer, weiß ich jetzt auch nicht. Der hat vorhin noch geschrieben, wann es losgeht. Aber hat er wahrscheinlich keine Lust gehabt. Egal. Und dann gibt's so Leute, ich will nicht sagen, die brechen unter dem Druck zusammen, sondern die, keine Ahnung, da ist halt einfach ein schlechter Tag, da hat der Cut nicht so gut funktioniert und man fühlt sich nicht so, man ist ein bisschen aufgeregt, blablabla, so. Solche Sachen können ja dann auch eine Rolle spielen. Und bei Isa hat sich jetzt eigentlich so über die letzten Wettkämpfe immer wieder gezeigt, dass sie doch schon so eine Rampensau ist und wenn du sie auf die Plattform schickst, dann performt sie auch gut. Aber sowas ist nie in Stein gemeißelt. Und wenn du auf den Wettkampf gehst, kann es natürlich auch immer in die andere Richtung ausschlagen. Aber die Prep hat schon gezeigt, dass mehr gehen sollte als jetzt auf den letzten Wettkämpfen. Und ich bin schon auch eher der optimistischere Typ und versuche mich darauf einzustellen, dass das auch alles ungefähr so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, und im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert. Bei der Beuge war es am Anfang, wir gehen jetzt einfach mal die Disziplin durch. Bei der Beuge war das am Anfang ein bisschen, ja, eine kleine Zitterpartie, weil sie mit 170 rausgegangen ist und das war schon relativ schwerer Erstversuch. Also klar, 170 in der 63er Klasse dürfen auch gern mal Arbeit sein. Aber das war ein bisschen schwerer als das, was wir jetzt so in den letzten Wochen im Training gesehen haben von ihr. Sind dann quasi nur 5 Kilo hochgegangen auf 175. Die hast du dann wegen Tiefe nicht reingekriegt. Die waren dann aber sehr leicht. Also ja, die Tiefe war auch knapp. Wird auch noch ein Ding sein, was bearbeitet wird jetzt in den nächsten Wochen. Und dann hat sich das Bundestrainerteam dazu entschieden, nochmal 2,5 Kilo hochzugehen auf 177,5. Und die sind sehr gut in die Wertung reingegangen, dreimal weiß.
Ja. Wie fandest du die Entscheidung, dann nochmal 2,5 Kilo zu erhöhen?
Im Nachhinein sehr, sehr gut. Währenddessen dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich hätte den wahrscheinlich wiederholt. Hätte wahrscheinlich wiederholt. Aber da bin ich auch ein kleiner Schisser, muss ich sagen. Aber es ist gut, dass sie es gemacht haben. Also,
kommen wir noch. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht verwerflich ist. Ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich habe wieder bei der USAPL gesehen, wo ja auch Profis wie, also mal abgesehen von den ganzen Top-Coaching-Teams und Top-Athleten, ja auch Matt Gary die ganze Zeit mit seiner Frau da am Start war und betreut habe, dass die auch immer konservativ rangegangen sind.
Ja.
Und gesagt haben, klar ist die Möglichkeit da, mehr zu machen, aber lieber safe sein, dass der Versuch drin ist. Also wäre wahrscheinlich auch legitim gewesen. Aber es ist ja sehr gut ausgegangen. Kraft war ja auf jeden Fall da.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch sehr froh, dass Matze und Max sich da so entschieden haben. Also sehr gute Plattform-Coaches, das muss man ja wirklich mal so sagen. Ne? Sind, was die Entscheidung angeht, trotz dass sie nicht so richtig viel Einblick in das Training der Athleten haben, die dort starten, sind die Entscheidungen, die da getroffen werden, extrem gut durchdacht und sehr präzise gefällt, würde ich sagen. Und auch in Absprache mit den Coaches vorher und auch mit den Athleten, die dann dort sind. Und das ist alles sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist sehr umgänglich, sehr verbraucherfreundlich vielleicht.
Ne? Cool.
Und sehr, ja, sehr, sehr gut und wohl überlegt. Ja, wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht. Im Nachhinein bin ich froh, dass sie es gemacht haben. Und dass ich mich da nicht reingehängt habe. Ja, dann 177 ist ein Wettkampf-PR-Match, ist leider so 5 Kilo unter dem, was wir geplant hatten, weil die Prep eigentlich schon hergegeben hat, ein bisschen über 180 zu gehen. Also sie hat vor 2 Wochen, glaube ich, 181 ziemlich easy gebeugt und 183 als letzte Beuge vorm Wettkampf. Die war schwer, sollte so auch sein. Es wäre auch doof gewesen, wenn es nicht so wäre.
Die 183 hattest du mir geschickt, glaube ich, ne? Waren die aus dem Kader oder war das die?
Nee, im Kader war 81.
Okay.
Aber die waren auch sehr.
Ja, krass, aber dann hat sie ja schon relativ. Dann können wir doch erstmal, ich glaube, wir machen dann erstmal jede Disziplin einzeln, oder?
Ja, sehr
gerne. Wie hat sie, was glaubst du, woran hat es gelegen? Also mit 100, 80, wenn du das dann auch mehrmals vor der Prep, in der Prep schon performst, dann rechnet man ja schon so ein bisschen, dass es relativ sicher da ist, oder? Was würdest du sagen? Erstmal ist natürlich interessant, wie seid ihr da hingekommen? Habt ihr was im Training verändert? Habt ihr es relativ gleich durchgezogen wie beim letzten Mal? Und was würdest du sagen, hat dann vielleicht dazu geführt, dass beim Wettkampf, sagen wir mal, nicht ganz so viel da war? War es vielleicht was beim Taper, beim Peaking? War es vielleicht wirklich nur die Aufregung? Man hat ja gesehen, Kraft war auf jeden Fall da, nach meiner Einschätzung. Es war eher so ein bisschen Balance-Issue, was ja bei manchen Beugetechniken, wenn die dynamischer sind, manchmal mehr, manchmal weniger ist. Ne?
Ja.
Und dann mal beim Wettkampf, klar, Aufregung, da gucken viele Leute zu, der Druck ist da. Da kriegt man auch mal shaggy Knie oder so.
Ja, das würde ich wahrscheinlich sogar eliminieren. Also diese Aufgeregtheit, wie gesagt, sie performt halt immer extrem gut und profitiert eigentlich von der Wettkampfsituation. Es ist natürlich möglich, dass es am Taper lag, dass einfach ein bisschen zu wenig Zeit zwischen der letzten Beuge und also der letzten schweren Beuge und dem Wettkampf war. Also da waren 5 Tage dazwischen, glaube ich. Hab da versucht, so ein bisschen TSG-mäßigeren Ansatz zu fahren, diesmal einfach ein bisschen länger die Intensitäten hochzuhalten.
Habt ihr dann zwischendurch nochmal leicht gebeugt oder war das die
letzte Beuge? Das war nochmal leicht am Montag dann. Also 3 Tage out. Gab es nochmal eine etwas leichtere Beuge.
Klingt aber eigentlich sinnvoll, ne?
Ja, hätte ich auch gedacht. Vielleicht, also wie gesagt, ich kann es jetzt auch nicht konkret sagen, ob es das war. Dann kam ja noch dazu, dass sie ja ziemlich leicht eingewogen ist, trotz dass sie gegessen und getrunken hat an dem Tag. Also normal gefrühstückt und 1,5 Liter getrunken und trotzdem mit 62,3 oder 62,5, 62,25 oder 62,23. Ich weiß nicht mehr genau, eingewogen. Kann sein, dass der Weight Cut da noch ein bisschen mit reingespielt hat. Das war zumindest das, was ich mir dann in dem Moment gedacht habe, weil ich mir dachte, okay, scheiße, ja, das ist schon sehr leicht. Vielleicht wirkt sich das doch ein bisschen auf die Performance aus. Wir wissen es nicht. Mal schauen. So, also mal gucken, wie sich es jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, wenn das Gewicht wieder ein bisschen hochgeht. Vielleicht lässt das ein bisschen drauf schließen, ob es damit zusammenhängt.
Darf ich dann mal fragen, wie schwer die Beuge war dann, die ihr 5 Tage out gemacht habt?
War nochmal Opener.
Ja gut, aber
das sollte eigentlich drin sein. Ja.
Aber dann nichtsdestotrotz kann man das ja nochmal optimieren und anpassen. Also hört sich für mich auch so ein bisschen an, als wäre vielleicht ein bisschen zu wenig Wasser drin gewesen. Oder manchmal hat man auch einen schlechten Tag, Uhrzeit, ihr seid geflogen. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Aber das heißt ja zumindest schon mal gezeigt, dass ihr trotz ihres fortgeschrittenen Status im Training nochmal ordentlich was drauflegen könnt. Und anscheinend da noch kein Plateau erreicht ist. Ja. Was habt ihr denn gemacht, um quasi 183 im Training dann zu machen? Oder 181, das ist sowieso schon crazy.
Ja, gar nicht so viel verändert im Vergleich zu den letzten Wettkämpfen. Ich bin ja irgendwie, also so gewissermaßen Fan von so Priming-Geschichten. Sprich, so 2 Tage vor der schweren Beuge eine Assistenzübung, die so ein bisschen technische Sachen tackelt. Und versucht dann so den Bewegungsflow und das Movement zu verbessern. Und das haben wir ziemlich lang durchgezogen. Dann in den letzten 4 Wochen haben wir das krass reduziert, weil sich rausgestellt hat, dass sie von einem Comp-Single an den 2 Tagen vor der Comp, also vor dem SPD-Tag, nochmal ein bisschen mehr profitiert, einfach weil sie sich dann konkreter auf die Übung vorbereiten kann, hat quasi einen relativ schweren Comp-Single mit 160 waren das meistens, so irgendwas in der Drehe und danach ein paar Paused-Backoffs und dann ist dann am Sonntag, also es war Freitag und Sonntag ist sie dann in die Comp-Beuge rein mit 170 plus, ne? Und das haben wir dann versucht sukzessive zu steigern in den letzten Wochen. Genau, und das hat ziemlich gut funktioniert. Vorher war es halt so, dass wir diese extra Comp-Beuge nicht drin hatten, sondern immer irgendwie meistens eine Post-Beuge, um da ein bisschen die Tiefe abzuchecken, weil das ja immer ein knappes Issue ist. Aber ich denke mal, dass es jetzt in den nächsten Wochen eher darauf hinauslaufen wird, dass wir die Frequenz der Comp-Beuge erhöhen. Ich denke, das wird schlauer, weil ich gern probieren möchte, sie etwas dynamischer zu kriegen. Also Call von den Bundestrainern, und da würde ich mich auch anschließen. Je langsamer du nach unten beugst, desto mehr Zeit haben die Kampfrichter zu sehen, ob die Beuge tief ist oder nicht.
Nicht schlecht, ja. Ich bin ja auch super dynamisch in der Beuge.
Ja.
Und man hat es, glaube ich, bei Austin gesehen, auch an dem Wochenende, dass das Ding ist halt, du kannst natürlich auch mehr Gewicht bewegen, wenn du das halt ordentlich triffst, ne?
Ja.
Ne, den Schwerpunkt, und da einfach die Confidence hast. Also erst irgendwie, wie nennt man das? Da gab es bei TSG auch so ein Sprichwort, Kontrolle over Power oder sowas, dass man erstmal die Kontrolle haben muss. Und wenn man die Kontrolle hat, kann man auch mehr Power geben und mehr Speed. Aber es ist dann immer schwerer, glaube ich, zu judgen, wo dann die Top-End-Strength ist. Ne? Dann fahren die Leute übel schnell gegen eine Wand, wo das halt nicht mehr... Sieht man ja so. Also es hört sich sehr spannend an. Aber wie oft habt ihr jetzt vorher gesquattet? Dann dreimal oder wie?
Es war, ich kann mal nebenbei eigentlich den Plan aufmachen, dann kann ich dir das auch sagen. Genau. Nee, waren nur zwei Beugen. Ja, und das soll auf jeden Fall noch hochgehen.
Ja, okay, da kann man bestimmt nochmal was rausholen. Vor allem, wenn sie profitiert von einer kurzen Frequenz, könnt ihr das ja echt nochmal, und das ist ja schon Wahnsinn, weil in der Gewichtsklasse 181 oder 180 plus ist schon stark.
Ja, das noch auf die Plattform bringen, wäre natürlich tipptopp. Ne? Also da
aber,
so in die Richtung also, 190 gehen in der nächsten Runde, wäre natürlich fresh. Oder erstmal in den 180 landen jetzt, Worlds sind ja dann der nächste gepiekte Wettkampf, der ansteht.
Ja, aber wenn das kontinuierlich so funktioniert hat, dann nächstes Mal wahrscheinlich dann noch näher einfach die letzte schwere Beugeeinheit bringen, ne?
Hätte ich vielleicht gesagt. Aber mal gucken. Wir sind ja eh hier, die Bird Gang Coaches sind ja eh immer im Austausch. Zum Glück, da werden wir uns dann mal was Gutes überlegen. Da werde ich mit euch beiden wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr ins Gespräch kommen.
Mir macht das auch immer Spaß, dass wir uns gegenseitig austauschen und mal Rat und Tat holen, wenn wir irgendwo mal ein spezifisches Problem haben oder nicht weiterkommen. Eine Sache, wo wir uns dann sehr viel Rat und Tat holen werden, ist die Bank. Und wir kommen jetzt von einem Lift, wo Potenzial war, das schon, wo sehr viel von abgerufen werden konnte, zu der umgekehrten Variante, wo schon eine gute Leistung da war, aber ja anscheinend nochmal richtig Potenzial auf den Wettkampf gebracht wurde. Also, ich kann mal kurz unseren Chatverlauf, ich habe ja auch im Livestream mitgeschaut und dann immer mit Falk Rücksprache gehalten. Ne?
Ja.
Und wo ist es denn hier? Geil, geflogen. Ach, das war das Heben. Du krankes Tier, warum pencht Isa 100 Kilo schneller als ich? Hat mir Falk 3 Lachsmilies, damit hätte ich nicht gerechnet. Und dann kam anscheinend der nächste Versuch, dann habe ich nur noch geschrieben, willst du mich verarschen? 10 Fragezeichen, darf ich Bench-Seminar bei dir buchen? Also ich war wirklich baff. Isa ja schon immer im Training über 100 Kilo, ja. Mitunter auf Reps, wo ich schon denke, wie geht das? Und der Wettkampf hat mich wirklich umgehauen. Erzähl mal kurz, wie die Versuche nacheinander abliefen, wie ihr da reingegangen seid. Und
also das stand alles schon fest und ich war eigentlich, also ich fand der Bankplan war ziemlich unumstößlich, weil ich hätte kein Szenario gesehen, in dem es hätte anders laufen können als genau das. Es gab eine Zeit in der Vorbereitung, in der eigentlich geplant war, Richtung 110 im Drittversuch zu gehen. Wir haben uns dann aber in den letzten Wochen, nachdem da auch wieder ein bisschen Gewicht durchs Defizit runtergegangen ist, dazu entschieden, dass wir den Plan festmachen und sagen, okay, wir gehen auf jeden Fall auf 107,5, nehmen die Kilos mit und pokern da gar nicht erst und lassen auch da gar nicht verhandeln. Auch wenn die 105 leicht waren, und das waren sie sehr, und 110 wären vielleicht gegangen, aber wenn du da dann dir irgendwelche technischen Kniffe erlaubst, dann sind die halt weg. Ne? Und dann hast du halt 2,5 Kilo weniger. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden gewesen. Und so habe ich den Plan halt an die Bundestrainer abgegeben. Und es war halt komplett klar, dass wir das genau so durchziehen. Ne? Also die 100 waren im Training absolut immer machbar. Also selbst wenn sie todmüde war, wenn sie total erschöpft war. Also egal wann, 100 ging immer, sowohl Tempo als auch Pause waren 100 immer da. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir gehen auf jeden Fall mit 100 Kilo rein. Selbst wenn das halt auch immer so für den Kopf ein Riesending ist. Ne? Also 100 ist natürlich immer eine Marke. Und ich tendiere eher dazu, solche Marken zu überspringen. Also ich bin kein Fan davon, halt solche großen Sachen zu nehmen. wo viel psychologische Last dranhängt. Deshalb wäre es mir tatsächlich eher lieber gewesen, 102 zu nehmen. Und deshalb haben wir auch in den letzten Wettkämpfen davor immer 97,5 genommen. Aber diesmal war es halt, also das Training hätte niemals hergegeben, dass die nicht kommen. Und die hat sie komplett gesmoked. Also es war,
auf jeden Fall.
Da war ja, die hat sie ja nichts dran gelassen. So. Die, das war, da war kein Zweifel.
Ich denke auch, wenn man das halt so umframed von, oh, da ist eine magische Grenze, ja, zu, hey, das ist das Ding, was wir jedes Training machen. Ja. Und das sollte ja auch ein Drittversuch, zumindest bei der Bank vielleicht sein. Das können wir jedes Training machen, egal wie schlecht es geht. Und so, ja, die waren ja super drin.
Ja. Ja, genau. Und dann war klar, okay, 2,5-Kilo-Sprung machst du da nicht. Ein 7,5-Kilo-Sprung ist in der Gewichtsklasse halt für meine Begriffe ein bisschen zu hoch. Hm. Deshalb auf jeden Fall 105 gemacht. Hatten wir auch schon oft im Training, hat immer funktioniert. Ja, ging super hoch. Und dann hatte ich auch eigentlich keine Zweifel, dass die 107 hochgehen. Und es kam, wie es kommen musste, ne? Hat sie die dann halt auch einfach weggehauen.
Das war auch der richtige Call, selbst wenn 110 drin, also ich glaube sogar 110 wären drin gewesen.
Hätte ich auch gesagt,
aber, ja, aber warum, das ist eine EM und warum da riskieren und nee, also das war
bei dem Wettkampf kommt dann tatsächlich mal auf was an. So, also wir machen ja dann auch in 6 Wochen die DM mit, komplett ungepiekt, trotzdem in der 63er, da machen wir mal einen kleinen Watercut in der Woche, aber da können wir dann ein bisschen ballen, so, da ist ja dann auch egal. Ne? Da wird ja keiner
was
sein,
habt ihr denn gemacht, was habt ihr denn gemacht, um so eine konstante, gute Leistung reinzukriegen? Vor allen Dingen, ich habe immer bei euch im Training gesehen, dass ihr ja extrem, also ja, ich sage das einfach mal so außenstehend, ihr habt ja immer mit extrem kurzen Pausen trainiert. Sehe ich ja bei dir auch. Das ist ja manchmal schon fast Touch and Go.
Ja.
Und ich denke mir immer dann so, oha, hoffentlich kommt da nicht das große Erwachen auf den Wettkampf. Ja. Und super souverän die Pause genommen, also gar kein Problem. Wie schafft ihr diese Transition zu diesen eher sehr kurzen Pausen dann im Wettkampf, wirklich diese, sagen wir mal, das sind jetzt nicht super lange Pausen, aber es sind schon Competition-Standard-Pausen.
Ja.
Wie habt ihr das geschafft und wie habt ihr es geschafft, dann auch nochmal auf so eine krasse Bank so viel draufzuhauen?
Also die Pausen werden ja dann durchs Peaking auf jeden Fall ein bisschen länger. Ne? Ich achte eigentlich bei allen drauf, dass die Comp-Bench so ein bisschen undynamisch ist. Ich sage immer undynamisch machen. Einfach, dass es kein Touch-and-Go ist, sondern dass du da die Bewegung rausnimmst und die Bewegung mehr oder weniger neu initiierst von der Brust weg. Jetzt ist es bei uns oder ja, bei du änderst das ja jetzt ein bisschen, aber so mein Coaching-Standard auf der Bank ist ja, die Berührung auf der Brust so soft wie möglich zu machen. Also quasi eine T-Shirt-Press. Und dadurch kommt die Hantel halt auch sehr früh zum Stillstand. Das heißt, du musst nicht noch irgendwie mit dem Sink abwarten, musst nicht irgendwie irgendwas noch austarieren, sondern du bist auf der Brust und sobald du die Brust berührst, ist die Hantel in Ruhe und du bist quasi ready für das Press-Signal. Na, und nimmst da nie Spannung raus, musst nie nochmal irgendwas neu, musst nie irgendwie neue Fahrt aufnehmen oder so. Oder irgendwie Schwung, wie es jetzt bei einem Sync-Touch wäre, so mit dynamischem Leg Drive, was weiß ich, aufbauen, sondern du bist einfach undynamisch und gehst über in die nächste Phase. Und diese Transition funktioniert, glaube ich, auch aufgrund dieser technischen Gegebenheiten so gut, dass du halt einfach die Pause länger machen kannst. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Pause und Tempo Bench und so. Das heißt, dieses Gefühl, wie es ist, eine längere Pause zu haben, ist auf jeden Fall da. Und die Comp Bench ist hauptsächlich dafür da, um die Intensitäten einfach hochzuschieben.
Also kann man sagen, ich hatte ja auch mal mit dem Thema überlegt zu spielen, hab's auch teilweise jetzt auch mal einen Touch-and-Go-Single, wo ich immer sage, ihr solltet nicht bouncen oder ja, weiß ich nicht, Leg-Drive nutzen oder irgendwie die Technik umkehren, aber ich beschreibe es immer als Null-Second-Pause. Das ist genau da auch, die zum Stillstand kommt und wieder gedrückt, also sowas benutze ich mittlerweile auch. Aber kann man quasi dann sagen, dass ihr die Pause nicht super lang haltet und die nochmal extra trainiert quasi oder extern trainiert?
Das könnte man so sagen, ja. Also wir könnten es vielleicht so sagen, dass wir schon eine leichte Pause trainieren für einen Optimalfall. Also heißt, okay, Head Judge ist super nett, sieht sehr oder kann gut reagieren, sieht, okay, Hantel ist in Ruhe, wir geben einen schnellen Press-Signal und wir trainieren vielleicht den Härtefall mit Head Judge schläft und sieht hier gar nichts Und wir warten einfach noch 2 Sekunden. So. Und selbst da wären wahrscheinlich 105 gegangen. Also wir sind bei dem Post, bei der Postbench, ich glaube immer so, dann, ich habe die dann gecapped bei 100 oder so. Und die waren dann irgendwo at RPE 5, 6. So. Also da wäre dann auch noch Luft nach oben gewesen. Selbst wenn der Tag so scheiße gewesen wäre, wären auf jeden Fall 105 bei absoluten Härte-Calls reingegangen.
Und trainiert ihr dann auch Singles in der Postbench oder Long-Postbench?
Ja. Ja, auch in den
also auch in der relativ Tempobank. Viele Tage.
Ja, ja, ja. Ja, ich würde eh, also wir sind uns ja da eh sehr einig darüber, dass höhere Frequenzen mit höherer Intensität auf der Bank eigentlich gerade bei leichten Athletinnen und Athleten sehr gut funktioniert, die gut regenerieren können. Das muss man natürlich immer ein bisschen individuell ausloten, wie die Leute da drauf sind. Aber ich würde halt dieses Regenerationsmaximum versuchen immer auszuschöpfen.
Ja. Genau, also der quasi Zyklus, in dem man regeneriert, ist einfach viel schneller. Und ich habe auch viel drüber nachgedacht, während vielleicht TSG dann eher so einen Tag mit 4 Singles macht oder sowas, dann den anderen Tag eher Triples, den anderen Tag 5er, sind wir, glaube ich, beide jemand, der sagt, okay, wenn ich 4 Singles nacheinander mache, dann werden die halt niemals so gut, wie wenn ich an jedem Tag 1 Single mache, wo ich mich einfach regenerieren kann. Und nach dem Single bin ich nicht so erschöpft, dass ich keine Back-off-Rap-Work machen kann. Mhm. Aber vielleicht nach einem schweren Single ist man schon eher erschöpft, wenn man danach noch 3 Singles machen kann, beziehungsweise kann die dann schwerer machen, wenn man die an jedem Tag, ne?
Ja.
Voll. Also ja, stimme ich auf jeden Fall überein.
Ja, genau. Und die Comp-Tage waren halt wirklich sehr, sehr hochintensiv. Also da kamen immer Singles und Doubles oder Triples. Und dann wurde die Intensität quasi durch die Variation gecapped. Ein bisschen. Ja.
Und dann kommen wir zum evententscheidenden und absoluten Highlight, den Deadlifts.
Ja.
Wo wir auch wieder gezittert haben und uns hin und her geschrieben haben.
Oh, Junge. Also es war, da vielleicht rollen wir das Ganze mal ein bisschen von hinten auf. Also Heben ist bei Isa im Training immer eine kleine Zitterpartie. Ne? Also je off-seasoniger das Ganze ist, desto performativ und technisch schlechter ist es auch. Und davon, das ist halt auch sehr psychisch belastend, weil ne, wenn du mal ins Training gehst und eigentlich schon erwartest, dass es Heben scheiße wird und es bestätigt sich dann auch, ne, dann fuck dich das halt ab. Es ist ja nur verständlich. Ja. Und für mich in der Coaching-Position ist es dann auch schwierig, weil ich weil ich nicht weiß, okay, ändere ich jetzt was oder fahren wir das jetzt weiter durch und schauen, dass sich das verbessert, so, und ne, gucken dann, dass die technischen Anpassungen, die wir jetzt gemacht haben, sich einfach irgendwann auszahlen. Ja, es zieht sich auf jeden Fall dann immer ein ganz schönes Stück, bis man an dem Punkt ist und sich das auszahlt, und ich kann auch jetzt nach, keine Ahnung, 4, 5 Preps oder so, die wir zusammen gemacht haben, immer noch nicht sagen, liegt es jetzt einfach an der Zeit oder liegt es an den technischen Anpassungen? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass du, wenn du mit Isa Richtung Wettkampf gehst, es immer irgendwie besser wird und du dann wirklich anfangen kannst, die Lifts, auch gerade im Deadlift, ein bisschen zu melken und dann wirklich ein bisschen Druck zu geben. Und das war jetzt die erste Prep, in der wir auch mehrmals 200 plus gehoben haben und auch gut gehoben haben. Und das hat schon so den Ausblick gegeben darauf, dass 200 und mehr, also mehr oder gegebenenfalls eher mehr als 200, auch im Drittversuch fallen sollten und können. Und es war dann tatsächlich auch notwendig. Also wer das ein bisschen verfolgt hat, der hat gesehen, dass eine Niederländerin, Kaylee Danis heißt sie, glaube ich, die noch nie jemand irgendwann mal gesehen hat auf irgendeinem Wettkampf, die war komplett neu für mich, war quasi gleich auf mit Isa. Und dann war halt auch noch die Spanierin Inmaculada Soto Ruiz in Reichweite, wie die letzten 3 Wettkämpfe auch. Die letzten zwei Wettkämpfe auch. Also ist es quasi ein Battle um Platz 3 zwischen diesen 3 Lifterinnen geworden. Und das war extrem spannend, weil Inmaculada, die Spanierin, eine sehr gute Kreuzheberin ist, die eigentlich viel Potenzial hat, aber ihre Kreuzhebetechnik halt sehr viel von ihrem Timing abhängt. Und wenn sie ihr Timing im Wettkampf nicht trifft, kann sie die Leistung halt auch entsprechend nicht abrufen. Die Niederländerin ist auch eher so eine Total Specialist, das heißt jetzt so ein mit Deadlift, so es geht. Also ist schon recht stark, aber ist halt nicht Deadlift-Specialist-like. Und Isa ja auch eher Total Specialist, ne? Also jetzt nicht die Überkreuzheberin, aber auf jeden Fall sehr solide bis, also im vorderen Drittel unterwegs. Hm. Und die waren alle dann so mehr oder weniger gleich auf. Also Immaculada hätte nachziehen können, wenn sie irgendwie 2,20 plus gezogen hätte. Das hat, also hat sich zumindest dann am Ende so rausgestellt. War dann nicht möglich. Das heißt, sie war dann aus dem Rennen raus. Und dann im Kampf um Platz 3 sah es so aus, dass die Niederländerin nach... Sie waren im Total gleich und Isa war ein bisschen leichter. Das heißt, es hätte gereicht, Total zu matchen und dann nichts zu machen. Ja. Ergo sind beide mit 190 im Erstversuch raus. Für meinen Geschmack Isa auf jeden Fall ein bisschen schneller gehoben. Die andere ein bisschen konstanter, was die Hantelgeschwindigkeit angeht. Bei den 200, die hat Isa einfach hoch gesnappt. Das war wirklich insane. Das hätte ich nicht gedacht, dass die einfach so hoch fliegen. Das war pervers. Die andere wieder relativ konstante Handelgeschwindigkeit, aber ein Stück langsamer. Und dann ging es halt um den letzten Deadlift. Sie hat dann auf 207,5 gemeldet. Also die Niederländerin kam immer zuerst raus. Das war auch sehr gut, weil Max und Matze dann halt immer reagieren konnten und sagen, okay, die gehen jetzt auf 207,5, dann machen wir genau das Gleiche.
Ja.
Ja, hat sie gemeldet, kam raus, hat sie nicht gezogen. Das heißt, oder es hieß dann zu dem Zeitpunkt schon, okay, Isa hat Platz 3 sicher. Kam raus, hat die 207,5 gehoben. Das war wirklich ein emotionales Feuerwerk. Also das hat man vielleicht auf der Plattform ein bisschen gesehen, wie Isa abgegangen ist. Aber ich stand mit ihrem Vater in der ersten Reihe und mit Jordan Bright, Shoutout nach Irland. Und wir sind da komplett ausgeflippt, wirklich. Es war absolut gestört. Ja, ging hoch, sehr solide und dann war Platz 3 mit 7,5 Kilo Vorsprung sicher und dann total secured.
Ja, also das war, die Deadlift-Leistung war wirklich nochmal deutlich besser. Wir hatten uns ja mal im Vorfeld über einen Lift unterhalten.
Ja.
Ich glaube, das waren das 192,5, die wir uns angeschaut hatten?
96. 96.
96?
Ja, wir hatten, ja. Das war dieser 6,5, warte, was hat 9,2, RP 9,2.
Ja, ich weiß nicht mehr genau.
Es war eine 196 genau. Auf jeden Fall. Ja.
Ja, okay, wir hatten uns ja das schon mal ein bisschen unterhalten, wie gut läuft die Prep wie gut lief der Lift im Vergleich zu den anderen Lifts.
Ja.
In den letzten Wettkämpfen. Und ich weiß, ich hatte dir dann nach dem Erstversuch bei den 190 waren das, ne, gleich geschrieben, ja, die waren so schnell wie 177,5 damals auf der EM, ja. Der alte Opener. Und dass da auf jeden Fall dieselben Sprünge wahrscheinlich drin sind. Ich hatte dann auch bei den 200, diese gingen halt super gut hoch. Man hat aber wieder gesehen, okay, am Lockout, wenn, dann wird es am Lockout scheitern. So, der war halt ein bisschen, ja, jetzt nicht super anstrengend, aber hat man schon gesehen, okay, der wird schon anstrengender. Und meistens ist es ja bei so einem Lockout so, dass der dann auch sehr schnell limitieren wird, obwohl das Gewicht noch gut vom Boden kommt. Und deswegen war ich so super happy, wie sie die 205, also habe ich gesagt, wird ein guter Call, wird anstrengend, aber das wird sie machen und genauso war es dann auch, ne? Also sie hat es dann souverän durchgezogen und ja, Wahnsinn. Ich glaube, sie hat auch dieses eine, wo sie dann so hochgesprungen ist oder das hat sie ja dann auch auf so einen Shot geschafft da in der Best-of-Liste. Also da habe ich mich auch mega gefreut und das hat dann die Superleistung nochmal besiegelt. Was habt ihr da beim Deadlift gemacht in der Prep? Und du meintest ja, dass es sich in der Off-Season immer eher sehr submaximal zeigt, die Leistung eher ein bisschen eingeschränkt ist, aber dann in der Prep-Vorbereitung könnt ihr dann mehr pushen und dann kommt die Leistung wieder. Wie unterscheiden sich denn so die Phasen, wenn du die dann programmierst? Also wie sehen die Unterschiede da aus?
Reaktiv leider. Also ich kann nie so richtig vorhersagen, was da helfen wird in den jeweiligen Situationen. Wir haben aber jetzt im Peaking oder in der Prep dann festgestellt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, auch da das Volumen und die Frequenz zu erhöhen. Und nicht so sehr konservativ daran zu gehen und zu sagen, wir heben jetzt nur zweimal die Woche, sondern sind dann auch auf dreimal hochgegangen. Und
also habt ihr dreimal gehoben und zweimal gebeugt?
Dreimal gehoben und zweimal gebeugt, ja.
Stark, ja.
Ja. Und also wir hatten die 303 Deadlifts, die ich von dir habe, hatten wir mit drin und haben vorher einen Post-Single gemacht. Der war dann immer so gecapped irgendwo bei, ja, den haben wir dann ein bisschen gepusht, aber zwischen, ich glaube, wir sind mit 165 rein und sind am Ende irgendwo bei 177 gelandet oder so. 177,5. Haben dann die 303 gemacht, um dann noch ein bisschen Technique-Work und auch, ja, also bei 303 negative 3 Sekunden warst du ja auch noch ein paar Wachstumsgains.
Das zieht ordentlich.
Ja. Und hatten dann nochmal einen extra Pause-Day, an dem wir auch die Pause-Beuge gemacht haben. Haben wir nochmal Pause gehoben, sowohl als Performance-Pusher als auch als Priming dann für den Main-Day, der dann der SPD-Tag war. Und an dem haben wir eigentlich nur Comp gehoben. Also Comp-Singles. Ja, wir haben einen Comp-Single gemacht, die habe ich dann nicht gerampt. Und dann nochmal 2 bis 3 Ramp-Up-Sätze Doubles. Mhm. Und danach nochmal 6er.
Dann doch das gute alte Volumen gibt.
Ja, ja, ja.
Gibt
ja.
Ihm oder ihr.
Ja, richtig. So lief's ab.
Und eure Conventionals, habt ihr die noch drin behalten?
Nee, die haben wir dann auch recht, also schon von einer ganzen Weile rausgenommen. Das war, glaube ich, wir haben nochmal so 2, 3, 4 Wochen nach der EM letztes Jahr ein bisschen Konvi gehoben und dann haben wir es auch gecuttet. So.
Aber um dein Gewissen zu erleichtern, bevor du sagst, naja, das war voll die dumme Idee oder irgendwas. Ich und Kona haben uns hier das Programm von Gustav Hedlund geteilt.
Ja.
Die hat ja jetzt so ein Sheffield Prep 16 Wochen oder zweimal dasselbe Programm oder ähnlich gemacht. Und wir haben das mal, wollen wir das mal zusammen auswerten. Ich habe mal drüber geschaut ein bisschen, weil es immer cool, finde ich, so Input zu holen. Sind auch ganz interessante Sachen, die ich noch nicht so gesehen habe. Dass er zum Beispiel irgendwie so ein schweres Set macht, irgendwie auf Reps, 6er oder sowas, und die so einen 3 Reps in Reserve, und dann cappen die danach nicht das Gewicht runter, sondern die Wiederholung runter und sagen dann, okay, cap danach 6 oder sowas, okay, ja. 6 und mach so viel Wiederholung, wie du schaffst. Ganz lustiges Konzept, aber was ich bei dem interessant fand, er hebt ja auch Sumo und in seiner Offseason macht er auch Conventional, einmal Conventional, einmal Sumo, und das war ja dann auch in eurer Offseason, also habt ihr quasi das Sheffield-Programm vorhergesagt.
Ja, also wir haben es ja auch mit Helena schon besprochen, die eine krasse Opposition zu deiner Ansicht hier versucht hat zu vertreten und auch sehr gut gemacht hat, finde ich. Es kann ja durchaus Sinn machen. Ich glaube aber bei den anthropometrischen Gegebenheiten, die Isa mitbringt, ist es vielleicht nicht das Schlauste. Also dafür sind die Arme einfach ein bisschen zu kurz und es ist zu viel Arbeit, Conway in eine gute Startposition zu kommen. Deshalb versuchen wir dann die Arbeit lieber in Sumo zu investieren und schauen, dass wir da einfach die technischen Fortschritte erzielen, statt Conway jetzt besser zu machen.
Und da also, die Hypertrophie quasi und die Skill Practice für Sumo noch ein bisschen gesplittet. Also super krasser Einblick, fand es auch sehr, sehr spannend und man sieht ja auch ein bisschen, dass von Standard Approaches, obwohl ich bei dir eher sogar sagen würde, schon so ein paar spezielle Sachen, also eine sehr schwere Beuge relativ kurz davor nochmal, so verschiedene High-Intensitäten an den Banktagen, an jedem so ein bisschen verschiedene Variationen, die auf sie abgestimmt sind, als auch beim Sumo dann sehr, sagst du selber, reaktiv und dann kommt man dann bei so verrückten Sachen raus wie dreimal heben und nur zweimal beugen. Was man da, glaube ich, so ein bisschen merkt, obviously, nichts, was man einfach so nachmachen sollte und was wahrscheinlich für den Großteil überhaupt nicht funktionieren würde.
Nee.
Also die meisten, wenn die es genau so machen würden, würden ein total schlechtes Ergebnis erzielen. Und da wird, glaube ich, nochmal deutlich, was der Unterschied zwischen einem Template ist. Das ist allgemein gehalten, sodass die meisten damit Fortschritt machen, wenn sie noch nicht so fortgeschritten sind. Und was halt Coaching bietet, ne? Dass man sehr stark auf den Athleten eingeht, sehr reaktiv agieren kann, gleichzeitig aber immer die Erfahrung im Hintergrund haben muss, was funktioniert in den Athleten, in welchen Phasen, was können wir erwarten, was haben wir schon probiert, was funktioniert nicht.
Ja.
Und ich glaube, ein sehr, sehr schönes Beispiel für so Individualisierung auf einem Trainingsprogramm.
Yes, sir. Yes, sir. Und da können wir gleich mal die Werbetrommel rühren. Also Leute, ihr wisst, wie es ist, wenn ihr wirklich individuell auf euch abgestimmtes Coaching und beste Dienstleistung haben wollt, dann meldet euch bei entweder Maxi at maxi-producer auf Instagram, bei mir falk.incredible oder bei Kona-DH.
Alles verlinkt auch in den Shownotes mittlerweile.
Yes, sir.
Wir sind jetzt auch, falls ihr euch immer durchquälen müsst, Spotify, aber lieber Amazon oder Apple habt, wir sind jetzt auch auf allen Plattformen erhältlich.
Ganz genau.
Und ja, ich weiß gar nicht, Falk, soll ich nochmal auf das eingehen, was wir letztes Mal besprochen haben?
Ich wollte es gerade ansprechen. Ja, wir hatten ja letzte Woche, für die, die es aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen haben, den großartigen Robin Meinecke hier bei uns im Podcast und haben über wirklich viel harten Nerdkram gesprochen. Und also ultra geil, sehr spezifisch. Und wir haben halt über sehr verschiedene und spezifische Metriken gesprochen. Und die analysiert, hört auf jeden Fall nochmal in die Folge rein. Meine Frage am Ende war dann, okay, was bringt es einem Athleten, dass wir solche Metriken haben? Warum haben wir so eine breite Palette an verschiedenen, sehr spezifischen Metriken? Wie setzt sich das um? Wie ist der Übertrag für uns als Coaches, als auch für die jeweilige Athletin? Und Maxi hat sich dann dazu herabgelassen, dieses Thema nochmal zu tackeln bei uns in der Gruppe. Und ich würde sagen, wir greifen das hier nochmal auf und besprechen einfach nochmal kurz, was das eigentlich bedeutet. Hau doch nochmal raus.
Also von herabgelassen kann da überhaupt nicht die Rede sein. Das ist genau das Gegenteil, was ich auch so mega schätze im Austausch immer mit dir und Kona, dass ihr ja auch, wenn ich da manchmal sehr abstrakte Konzepte finde oder mich in sehr spezielle Bereiche quasi spezialisiere oder beschäftige, dass ihr mich dann immer fragt und so ein bisschen oder hinterfragt einfach und mich dann auch zwingt, das nochmal genau zu durchdenken und auch konkret zu machen und auch auf Lücken zu überprüfen oder neue Denkansätze dadurch zu geben. Und das schätze ich einfach erstmal ungemein. Und das hat dann natürlich bei mir auch resoniert, wenn du sagst, ja, okay, ich versuche das dann immer, ich finde das natürlich beeindruckend, aber ich weiß dann gar nicht mal so richtig, wenn mich jemand fragt, okay, was das dann konkret im Training bringt, mich dann auch zu hinterfragen und hinzusetzen. Und ich habe mir dann nochmal sehr viel Gedanken gemacht, was machen wir mit diesen ganzen Zahlen und Metriken, Stressindex, Tonnage und so weiter und warum tracken wir das überhaupt? Und meine Antwort ist, sie unterstützen uns eigentlich bei der Bewertung von vergangenen Blöcken in folgenden Fragen. Erstens, machen wir überhaupt Fortschritt? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, dass man sehen kann, hat ein Block funktioniert oder nicht und wie messen wir diesen Fortschritt? Die zweite, wie viel Stimulus haben wir gesetzt? Und über die Zeit wissen wir dann auch, wie viel Stimulus braucht denn der Athlet? So, jetzt kann man sagen, okay, wir haben Dreier gemacht, Fünfer, Vierer, so viele Sätze, so wenig Sätze, so viel Abstand. Und diese Metriken quantifizieren quasi diesen Stimulus oder sollen uns dabei helfen. Die dritte Sache, die noch fehlt, ist die Ermüdung. Wie viel haben wir generiert in diesem Block? Wie viel Ermüdung fordert das den Athleten? Wie viel Kraft fordert das den Athleten? Wie viel Kapazitäten? Und wie viel Kapazitäten hat der Athlet eigentlich? Das versuchen wir dann mit diesen Metriken über mehrere Blöcke rauszufinden. Diese werden wir dann ein bisschen individualisieren, gucken, okay, bei welchen sind so die Sweet Spots? Vielleicht passen wir auch manche Metriken auf den Athleten an. Zum Beispiel, wenn wir uns nach dem 1RM richten oder nach bestimmten Reps in Reserve und 1RM Charts, können wir die vielleicht auf den Athleten anpassen. Vielleicht hat ein Athlet bei Bench oder Sumo auf Reps riesige 1RMs, die er aber nie im Leben erreicht. Und das können wir dann halt mit genaueren 1RM Charts anpassen. Wir können unseren Stimulus-to-Fatigue-Ratio ein bisschen feintunen bei bestimmten Metriken und sagen, okay, wir sehen, der profitiert vielleicht mehr von bestimmten Rep-Ranges oder andersrum, der Athlet ermüdet vielleicht überproportional von manchen Rep-Ranges. Ein Heavyweight-Athlet, der Sechser macht und auf einmal krasses Gewicht droppen muss, weil er halt einfach keine Kapazitäten hat oder vielleicht genau andersrum, dass ein Athlet bei einem bestimmten Lift bei schweren Intensitäten komplett abkackt, aber mit ein bisschen weniger Gewicht auf einmal viel mehr Volumen akkumulieren kann. Und so können wir die Metriken immer mehr darauf anpassen. Und was es dann hilft, ist, dass wenn wir einen neuen Block machen, dass wir mit diesen Metriken, also wir müssen zum Beispiel ein neues Blockdesign aufsetzen, weil wir müssen jetzt unbedingt eine Technikvariation einbringen. Wir merken, okay, die Technik ist jetzt so oft, wir müssen den Block sehr stark umstellen. Vielleicht müssen wir auch auf 3 Tage switchen, weil der Athlet auf einmal nicht mehr so oft trainieren kann oder unter anderen Gegebenheiten. Dann können wir mit diesen Metriken versuchen vorherzusagen, was funktionieren wird. Also wir können wieder diese drei Faktoren vorhersagen. Wird der Block Fortschritt bringen? Wie viel Stimulus müssen wir dafür setzen? Und wie können wir den Stimulus ansetzen, dass er den auch regenerieren kann, also dass die Fatigue in Check ist? Und diese Metriken letztendlich helfen uns dabei, unsere intuitiven Entscheidungen zu unterstützen. Denn jeder muss wissen, wir machen das sowieso. Also wir gucken immer, hey, wie war der Block gut oder nicht? Man guckt vielleicht so ein bisschen über die 1RMs, man guckt vielleicht, wie sich die Backoffs bewegen. Und manche Metriken machen das einfach besser, als wenn wir jetzt mit dem Daumen hochheben und sagen, ah, wie haben sich die Backoffs so ungefähr bewegt? Ja, hier ist ein bisschen besser geworden. Wie ist das hier? War da auch okay. Aber ich gucke mir jetzt einfach nur, weil ich Fortschritt sehen will, gucke ich mir jetzt nur die Top-Singles an, weil ich dachte, ja, okay, Backoffs sind schlechter. Aber und dann können wir entscheiden, wie legen wir eine Metrik an, dass sie uns einfach den Durchschnitt der Gains über die Backoffs anzeigt zum Beispiel. Vielleicht von den Technikvariationen und von den Main-Variationen. Oder wir können uns anstatt, was ich einen absoluten Gain-Changer finde, ist fließende Durchschnitte oder Trends angucken. Wir kennen das alle, dass wir denken, oh, heute super Trainingseinheit, nächste Trainingseinheit super und auf einmal läuft eine Trainingseinheit schlecht und wir hinterfragen alles. Und dann läuft wieder eine Trainingseinheit gut. Zum Beispiel bei so sehr empfindlichen Sachen wie Bank, finde ich, kann es mal sehr stark schwanken, das 1RM. Und wenn man sich dann aber das Ganze in einem fließenden Durchschnitt anguckt oder einfach in einer Tabelle, wo man mal einen Durchschnitt über die 1RMs zieht, dann sieht man auf einmal, ist das ganz normal. Wir weichen immer mal so ein Kilo hoch oder runter ab, aber der Trend ist ganz klar nach oben und sowas kann ein Athleten, also ist auch meiner Erfahrung super wichtig, dass man Fortschritt sichtbar macht. Und das kann einen mega beruhigen, wenn man sieht, okay, heute lief man die Session schlecht, aber wenn ich mir den Trendchart angucke, sehe ich ganz klar, es geht weiter nach oben, heute war einfach eine schlechte Einheit und das ist ganz normale Abweichung vom Durchschnitt.
Ja.
Andere Sachen sind zum Beispiel, dass ich gucke, okay, wie viel Sätze braucht denn der Athlet ungefähr, um Fortschritt zu machen, mit Dreiern zum Beispiel, weil ich weiß eben, was ich vorhin gesagt habe, mit höheren Rep-Ranges brauchen wir vielleicht ein bisschen weniger Sätze, aber der Fatigue da ab einem bestimmten Grad, also wir fällen diese Entscheidung intuitiv und diese Metriken sollen uns einfach bei dieser Bewertung dieser Faktoren unterstützen und das ein bisschen objektiver machen. Und ich kann natürlich verstehen, dass das vielleicht dann manchmal sehr nerdig wirkt und man kann sagen, hey, ich kann das doch intuitiv machen. Aber ich denke mal, entweder braucht man halt ein sehr gutes Gespür und eine Erfahrung und eine objektive Sicht, wie zum Beispiel Falk. Oder man hat irgendwann sehr, sehr kleine Unterschiede und da sind halt einfach diese Schwankungen. Ob ein Block gut funktioniert hat bei der Bank, was erwartet man denn? Will man irgendwie jede Woche ein Kilo draufhauen, dann haben wir in, weiß ich nicht, 10 Wochen haben wir den Weltrekord, wenn das so weitergeht. Da hat man einfach sehr kleine Steigerungen und diese Schwankungen sind manchmal höher als der eigentliche Fortschritt. Und da können solche Metriken sehr helfen. Und vor allen Dingen, wenn man halt einen Coach hat, weil ich finde, desto mehr man trackt, desto genauer man hinschaut, desto mehr muss man auch Verantwortung dafür übernehmen und wirklich wissen, was man da macht. Und nicht einfach nur random irgendwelche Korrelationen sehen, die man sich wünscht. Das ist nämlich ein ganz normaler Bias, dass man immer versucht, irgendwelche Wunschvorstellungen oder Wunschmuster zu sehen. Und da braucht man einfach Erfahrung. Und auch das wieder ein schöner Grund, ja, fürs Coaching zu bewerben, dass man, oder das würde ich sagen, ist eine meiner Qualitäten vor allen Dingen, dass ich mich sehr intensiv mit den Daten auseinandersetze und mir aber auch zutraue, das objektiv zu bewerten und nicht random irgendwelche Wunschmuster daraus zu sehen, sondern auch die Verantwortung habe, wenn ich sehr viel tracke, formuliere ich vorher, wann reagiere ich auf diese Daten? Also wann weiß ich, das kann einfach Zufall sein und wann nehme ich das ernst und reagiere darauf? Und ich denke mal, das ist so eine kurze Zusammenfassung, die ich mir so überlegt habe. Ich fand es auch ganz spannend, dass Hendrik neulich in einem Podcast erwähnt hat. Er stellt sich immer bei Coaches so eine Skala vor zwischen Guru, ja, das irgendwie so formuliert mit, ja, an der Farbe meines Urins morgen entscheide ich, ob er 5er oder 6er macht. Und auf der anderen Seite ist so ein komplett wissenschaftlicher Nerd, der nur auf Zahlen guckt. Und ich glaube, beides ist so ein bisschen wichtig. Und wie gesagt, Zahlen können uns immer nur unterstützen. Und deswegen finde ich das auch ganz spannend, weil Falk ja auch jetzt bewiesen hat, auf jeden Fall, dass er ein sehr gutes Gespür hat und das auch intuitiv sehr gut machen kann. Und ich meine, ich auch relativ viel gerne, man muss immer intuitiv entscheiden, aber dass das einfach nochmal die Einschätzung der Lage einen unterstützen kann, diese ganzen Metriken.
Ja, ich finde es krass, also ich kann immer nur wieder betonen, wie dankbar ich auch dafür bin, dass hier diese Connection überhaupt zustande gekommen ist damals, weil wir ja schon so die verschiedenen Extreme, würde ich nicht sagen, aber so die verschiedenen Tendenzen ein bisschen bedienen. Wir uns beide irgendwo, denke ich, auch ein Stück weit in der Mitte bewegen, aber du ein bisschen mehr davon zehrst, Daten zu analysieren, und ich eher ein bisschen mehr davon zehre, meiner, naja, sagen wir mal, Intuition zu vertrauen oder dem, was ich so aus der konkreten persönlichen Erfahrung mit dem Athleten, mit der Athletin herausziehen kann. Und ja, also ich glaube, das macht uns so auch, komm, wir klopfen uns mal ein bisschen auf die Schulter. Das macht uns, glaube ich, als Coaches schon so ein bisschen unique.
Unvergleichlich.
Ja, genau. und auch begehrenswert. Ja, also nochmal.
Wenn man das
schreibt,
mal sagen,
schreibt uns mal eine DM. So. Du hast vorhin gerade noch so in deiner Auswertung der ganzen Metriken einen Punkt angebracht, und ich glaube, das ist vielleicht ein cooler Aufhänger. Nämlich ein Athlet hat mal einen schlechten Tag, und du kannst dann aufgrund der Datenanalyse sagen, hey, wir machen doch Fortschritt, schau dir das mal an. Und das ist ja schon, also hat ja sowohl einen Datenhintergrund, nämlich für dich zur Analyse, um zu sehen, okay, das und das mache ich, aber auch eine psychologische Unterstützung für den Athleten, für die Athletin. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du das Add-on von TSG zum Thema Sportpsychologie durchgearbeitet hast. Und da würde ich gerne nochmal das Wort an dich abtreten und mal reinhören, was du da mitgenommen hast. Ich habe es ja, glaube ich, auch hier. Ich habe es aber noch nicht angeguckt. Also shoot, bitte.
Du wirst es auf jeden Fall noch machen, weil also es hat mich wirklich begeistert, ja. In manchen Sachen und Ansätzen. Und also ich habe mich gefreut, dass ich manche Sachen auf jeden Fall so umsetze. Und es wäre ja auch verwerflich, wenn man sagt, okay, ich habe ja anscheinend überhaupt keine Intuition gehabt für ordentlichen psychologischen Umgang. Aber so, es hat auch alles nochmal so von 70% auf 100 bewegt. Oder man hat da gesehen, wie dann die 100% aussehen, wenn man das davon macht.
Ja.
Und ich habe erst angefangen damit. Also ich bin jetzt so eine Dreiviertelstunde in und bin jetzt beim ersten Kapitel so ein bisschen Growth Mindset versus Fixed Mindset. Und würde mal kurz so ein bisschen was, ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen frei, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, und würde gerne mal ein Beispiel mit dir durchgehen.
Ja.
Und zwar dieses Growth Mindset bezeichnet so ein bisschen, dass man jede Situation als Gelegenheit sieht, was zu lernen, daran zu wachsen. Und dass man auch verstehen muss, dass Versagen oder mal, dass man einen Rückschlag hat, dass es unausweichbar ist. Ich versuche hier gerade die ganze Zeit on the fly Wissen zu übersetzen, aber Failure is inevitable fand ich so einen richtig schönen Satz, dass man weiß, man wird mehrmals scheitern. Und was uns halt zu einem großartigen Athleten macht, ist, wie wir damit umgehen. Dass uns so Rückschläge und, ja, was sage ich mal jetzt, nicht Versagen, aber schon so Rückschläge zu einem besseren Athleten machen können, wenn wir damit umgehen, richtig. Und das zeichnet so die großartigen Athleten meiner Meinung nach aus. Während so ein Fixed Mindset eher so diese Attitüde ranprägt, okay, Talent ist gesetzt, und entweder fällt dir was leicht oder halt nicht. Also du bist, was du bist. Und das äußert sich oft daran, dass man so ein bisschen Kritiken ignoriert, dass man sagt, okay, wenn etwas mir nicht leicht zufällt, dann lohnt sich das auch nicht, dafür zu arbeiten, dass man sehr schnell aufgibt, dass man Challenges, also so Herausforderungen einfach ein bisschen vermeidet, und dass man den Erfolg anderer eher als Bedrohung wahrnimmt, anstatt sich davon inspirieren zu lassen. Mhm. Und die, ich muss jetzt gleich nochmal hier den Namen sagen, die Brittany Russell, die das Seminar leitet, die übelst krass macht das seit 20 Jahren, macht das fürs Militär irgendwie, psychologische da Auswertungen und halt auch in verschiedenen Sportbereichen, ich glaube beim Basketball und ja, jetzt halt bei TSG da, der Head für Psychology Coaching, und sie hat halt gesagt, dass wir in verschiedenen Bereichen manchmal ein Growth Mindset schon haben und in manchen Attributen oder vielleicht manchmal zu manchen Zeiten nur dieses Fixed Mindset, und wie wir das halt kultivieren können, dass es wichtig ist, dass wir halt Herausforderungen quasi embracen, dass wir versuchen, zwischen Versagen und Rückschlägen quasi daran zu wachsen und weiterzumachen. Und dass wir quasi diesen kontinuierlichen Prozess quasi als Ziel ansehen und so ein Growth-Mindset entwickeln. Und da hat sie ein kleines Beispiel gebracht, was ich jetzt mal mit dir machen wollte. Ich hatte es schon vorher angekündigt. Das könnt ihr vielleicht auch mal ein bisschen mitmachen. Das fand ich ganz spannend, dass man sich jemanden vorstellt, der extrem begabt ist, ein absolutes Vorbild, so ein Elite-Athlet, den man admiert, egal aus welchem Sport er ist jetzt. Falk, such dir doch mal bitte einen aus, der dir einfällt, wenn du sagst, großartiger Athlet.
Da werden wir sicherlich nachher nochmal den Bogen zuschlagen, aber ich habe mich jetzt einfach mal für Ray Williams entschieden.
Also doch direkt Powerlifting,
Ich dachte mir, okay, wir sind hier eh im Powerlifting-Podcast, bevor ich jetzt irgendeinen Footballspieler nehme oder was weiß ich, irgendjemand anders. Nehmen wir einen Powerlifter und zwar vielleicht den, der mich damals schon so mit am meisten inspiriert hat, und wir nehmen Ray Williams.
Was glaubst du, macht denn, also welche Attribute sind es, die Ray Williams zu einem großartigen Athleten machen? Kannst du ja mal so ein paar aufziehen, egal ob physisch oder mental oder was?
Ich schreibe auch ein bisschen mit. Also ist auf jeden Fall einer der Top-Kniebeuger überhaupt ever. Also einer der zwei besten Kniebeuger aller Zeiten, würde ich sagen.
Versuch noch ein bisschen konkreter, welches Attribut macht ihn da großartig?
Kniebeugefähigkeit.
Also wäre jetzt ja Quatsch, was macht ihr großartig? Squat, Bench und Deadlift.
Squat, Bench und Deadlift wäre natürlich gut, ja. Obwohl sein, ja, okay, aber das, darum, genau. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen was für die Kniebeuge. Und zwar geile Hebelbedingungen, also viel Midsection, kurze Oberschenkel, ja.
Okay, Hebel quasi.
Also Hebel, extrem viel Power, also sehr viel Speed aus dem Loch raus, also Dynamik würde ich es vielleicht nennen.
Okay, dynamische Technik oder so?
Ja, dynamische Technik. Kontrolle, extrem kontrollierte Abwärtsbewegung.
Mhm. Also muss ich nur Kniebeuge sein? Kannst alles, was dir einfällt?
Genau, das wären jetzt so die Sachen, die mir für die Kniebeuge einfällt.
Mhm.
Dann haben wir jetzt schon vier Stück. So, der hat extrem gutes, also der hat eine hohe Kontinuität, was sein Training angeht. Oder Consistency könnte man es auch nennen.
Ja, Consistency. Geil. Ich hatte es nämlich, als sie das gesagt hat, über Taylor Atwood gemacht.
Ah ja,
warte, aber wir machen es nicht mehr. Ja.
Machen wir gleich. Krasse Frustrationstoleranz.
Mhm.
Und ich würde vielleicht sogar noch sagen.
Und alle, die den Podcast nebenbei hören, nehmt euch selber einen Stift raus und einen Zettel, schreibt euch mal über euren Lieblingsathleten, egal aus welchem Bereich, auch eure 10 Aspekte drauf. Oder schreit sie einfach. Schreit sie raus in den Podcast, dass wir es hören.
Interaktives Experiment. Ich würde sagen, eine krasse Comeback-Fähigkeit, also die Fähigkeit, also ich nenne es einfach mal Comeback-Fähigkeit, und gemeint damit ist, auf Rückschläge zu reagieren, daraus Learnings zu ziehen und mit viel Arbeit und viel Biss sich wieder zur ursprünglichen Situation und vielleicht sogar darüber hinaus zu arbeiten.
Ja, kann man ja auch mehrere aufzählen dabei, okay. Dann machen wir Comeback-Fähigkeit. Vielleicht noch Biss irgendwie bei allen oder Verbissenheit oder.
Ja, Verbissenheit kann man auch noch sagen. Ja.
Verbissenheit positiv.
Bissenheit. Er hat diesen Drive, diesen Elite-Drive, also er möchte der Beste sein in dem, was er tut, also so.
Okay, mach einfach, will der Beste sein, ne?
Ja, will.
Oder Drive, ja. Drive to be the best.
Ja, Mann.
Klingt wie ein Pokémon-Titelsong.
I wanna be.
So, und ich will jetzt irgendwas mit dick hören. Dicke.
Ja, auf jeden Fall dicke Beine und dicke Arme. Also. Und einfach eine krasse Erscheinung. Also, ich finde immer, wenn man ihn sieht, wie er auf die Plattform kommt, ist es, also, der ist extrem, nicht unbedingt nur physisch, auch physisch, aber ist extrem Raum einnehmend, ne? Also, der zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, der ist sehr präsent.
Präsenz ist doch gut. Ja, ich habe gerade überlegt, wer ist. So. Jetzt cuttest du die 5 runter auf die Sachen, die du am wichtigsten findest. Diese 10 auf die 5 runter, die du am wichtigsten findest. Ihr macht das zu Hause mit. Und während Falk sich das überlegt und hier streicht oder zusammenfasst, kann ich mal sagen, mit welchen 5 ich übrig geblieben bin bei Taylor Atwood, beziehungsweise auch ich habe es so ein bisschen kombiniert gemacht aus Joshua Wright und Taylor Atwood.
Ja.
Und ich habe da die 5.
Beides TSG-Athleten, muss man vielleicht nochmal mit dazu sagen.
Ja, und beides halt, ich glaube diese.
Beide 74er und beide so auf ihrem Kontinent so die Top-Notch-Dudes.
Ist doch übrig geblieben, 74er. Nein, Quatsch. Aber also ich habe als einen Punkt auf jeden Fall.
TSG. Warte, da, soll ich erstmal cutten?
Willst du es nebenbei machen oder willst du schon sagen? Sonst würde ich erstmal meine nebenbei ansagen, wenn du dir Gedanken machst, welche dann übrig bleiben.
Ich kreise hier mal ein, ja. Du kannst auf jeden Fall schon mal erzählen, ja.
Was bei mir übrig geblieben sind, und also ich fand es schon generell inspirierend, sich darüber Gedanken zu machen. Aber was bei mir übrig geblieben ist, ist einmal auch sowas, Stamina, the drive to become better. Das habe ich als einen Punkt irgendwie. So, das ist Durchhaltevermögen und man will immer besser werden. Dann das zweite, seine Work Ethics. Mhm. So dieser Anspruch an sich selber, immer alles zu bringen und perfekt zu sein. Und wenn nicht, dann weiter dran zu arbeiten. Dritte, Genetik habe ich einfach aufgeschrieben.
Geil.
Ist, glaube ich, Maxi, ähnlich wie bei dir. Hebel oder sowas. Geil. Ist ja irgendwie gleich, ne? Dann das vierte, das hast du nicht, pass auf. Great Team / Coaches Mentor. Mhm. Und das letzte ist Taking Time to Build the Base. Oder Taking Time Building the Base. Und das habe ich so ein bisschen generell auf, ne, dass die sich einfach Zeit nehmen, die Technik wirklich zu arbeiten, auch mal, wenn man keinen 1RM-Fortschritt macht oder wirklich Masse aufzubauen, ohne dass man halt irgendwie gleich den Deadlift oder sowas hochgehen sieht. Und das war für mich aber auch nochmal so ein Aha-Moment oder so ein bestätigender, dass man sowas wagen muss, weil die Großen machen das halt auch, sich wirklich Zeit nehmen, die Basis aufzubauen an Technik, an Kraft. Ja. Mit welchen 5 bist du übrig von deinen 10?
Ich habe nochmal eine Sache in Klammern gesetzt, weil das für mich so ein bisschen Unterkategorie ist. Also Hebel habe ich einfach dahinter in Klammern gesetzt, Genetik. Ne? Also Anthropometrie kannst du natürlich nicht beeinflussen. Ja. Ist aber für seine Beugeleistung zum Beispiel einfach extrem entscheidend. Ne? Also er ist halt gut gebaut für eine Kniebeuge. So kannst du ja einfach so sagen. Dann Kontinuität, einfach so mit der wichtigste Aspekt überhaupt. Du musst trainieren, du musst regelmäßig, du musst hart und viel trainieren können. Und wollen.
Ja. Ist ja ein bisschen bei mir Work Ethics oder so, aber.
Genau, ja, da habe ich dann dazu passend auch noch diesen, will der Beste sein, diesen Drive habe ich auch noch mit eingekreist. Ne? Also das eine kann nicht ohne das andere funktionieren. Also wenn du der Beste sein willst, musst du kontinuierlich hart und viel trainieren. Ja. Du musst mit, und jetzt kommen wir da nochmal zu dem nächsten Punkt, du musst halt mit Rückschlägen umgehen können und musst daraus lernen können und darfst dich daran halt nicht oder davon runterziehen lassen, zu sehr zumindest. Deshalb die Frustrationstoleranz, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, das hinzunehmen und weiter dran zu arbeiten und Verbissenheit, dass selbst wenn es länger nicht gut läuft, man es irgendwie schafft, sich daraus zu arbeiten.
Ja. Und jetzt kann man sich fragen, wenn man diese 5 Aspekte hat, die diesen großartigen Athleten für einen ausmachen, dass man sich fragt, okay, wie viele von denen sind quasi gegeben? Und an wie vielen kann man arbeiten und die kultivieren?
Also gewisserweise würde ich sogar sagen, war das jetzt eine Frage an mich? Egal, ich beantworte es trotzdem.
Ja.
ich würde sogar sagen, dass viele Sachen mindestens bis zu einem gewissen Maße genetisch beeinflusst sind. Aber Anthropometrie ist natürlich komplett genetisch beeinflusst. Das kannst du.
Klar.
Du kannst dir höchstens ein bisschen mehr Bauch anfressen. So. Aber das wird ultimativ wahrscheinlich deine Beuge, wenn du lange Oberschenkel hast, nicht auf dieses Elite-Level bringen können, wenn du einfach nicht die muskulären und anthropometrischen Gegebenheiten hast.
Ja, also ist bei mir auch Genetik, ne? Das ist halt fix.
Ja, genau. Ja, Genetik halt. Diese Art Frustrationstoleranz ist auch per Neurotransmitter im Gehirn eigentlich festgeschrieben. So, das kannst du, ja, es ist so, mein Freund. jemand, der sehr anfällig ist, darauf, also auf Rückschläge sehr krass und emotional zu reagieren. Also man kann natürlich ein bisschen gegenwirken, aber das heißt nicht, dass man das irgendwann mal wegbekommt oder umkehren kann oder so. Sowas ist natürlich ein Stück weit genetisch und ein Stück weit anerzogen. Deshalb kann man da, man kann dran arbeiten und man kann es besser machen, aber so die Ausgangsposition ist wahrscheinlich bei vielen einfach verschieden.
Das auf jeden Fall, aber darum geht's ja. Also die Frage ist jetzt nicht, was man austauschen kann im Supermarkt, sondern die Frage ist, es gibt ja einmal predetermined und einmal, ja, vor allem, warum machen wir es auf Englisch, wenn es dann komplizierter wird? Also es gibt ja einmal, dass du quasi einen Startpunkt hast, ne? Und der ist auf jeden Fall bei allen
anders. Warum einfach, wenn du es auch schwer machen
kannst? Ja, der ist auf jeden Fall bei jedem unterschiedlich. Die Frage ist jetzt quasi, woran kann man arbeiten und was kann man verbessern, so, ne?
Ja, klar. Aber ja, auf jeden Fall an Frustrationstoleranz kann man arbeiten, an der Verbissenheit, wie sehr man an Dingen festhalten will und nicht loslässt, kann man auf jeden Fall auch arbeiten. Man kann wahrscheinlich seine Trainingskontinuität auch immer verbessern.
Ja, auf jeden Fall, daran kann man 100%. Ja.
So, das, also ich denke, da hat jeder Mensch, der hier zuhört und auch wir selbst, einige Reserven. Ja, dann haben wir es eigentlich schon. Also bei mir wäre Drive halt noch übrig.
So. Ja.
Ja, der Drive.
Also bei mir halt auch, ne? Also klar, Genetik 100% nicht beeinflussbar.
Ja.
Dann so Sachen wie Work Ethics, auf jeden Fall kann man da dran arbeiten. Und das ist eine Frage, wie du sehr daran arbeiten kannst. Das ist auch eine Sache, es geht nicht darum, dass man das umstellt, sondern dass man versucht, daran zu arbeiten. Mhm. Dann the Drive, the Stamina quasi, dieses Durchhaltevermögen kann man auf jeden Fall auch trainieren. Und das sieht man eigentlich bei jedem, der anfängt mit dem Sport und länger dran bleibt, dass es immer mehr kultiviert. Dann dieses, ein großartiges Team um sich herum aufbauen, gute Coaches, Mentoren sich suchen. Das ist 100% beeinflussbar. Das ist ja nicht mal, na gut, ist es gegeben, wenn du solche Leute generell schon im Umfeld hast, aber auf jeden Fall auch beeinflussbar. Und dann auch so taking time to building the base, also alles von Hypertrophie über Techniktraining, 100% auch beeinflussbar. Und was es so ein bisschen zeigen soll, ist, oder sie hat es quasi zusammengefasst mit Talent is fixed, Skill and Attitude can be developed. Und darum geht es natürlich, dass man vielleicht nie so einen Drive haben wird wie einen Taylor Edward, aber dass man die meisten Qualitäten haben sie vorher auch nicht gehabt. Und bringt so eine Beispiele von, um wieder hier auf deine Football, oder? Ja, Football, okay. Tom Brady, der war ja am Anfang irgendwie der Letzte in den Drafts, hat übelst durchschnittlich oder unterdurchschnittlich sogar in seinen Skill Assessments performt und hat dann aber, ich glaube, mein Bruder hat mir was mal erzählt, dass er aber so einen, ich glaube, im Fußball nennt man es Spielmacher ist, ne? So eine Übersicht übers Feld hat und die anderen Sachen einfach krass gelernt hat und sich kultiviert hat.
Ja. Und ist der Beste aller Zeiten geworden.
So. Ja, aus dem Schach kann ich erzählen, Hikaru Nakamura ist, glaube ich, gerade Blitzschach Nummer 1 und auch ja, in den Weltmeisterschaften immer in den Top 10 gewesen, ist gerade auch in den Top 10 auf jeden Fall und immer auf dem Platz um Platz 1. Und lustigerweise, als der angefangen hat, hat er mit seinem Bruder angefangen und der Bruder wurde übelst schnell als Junior ist aufs nationale Level gekommen, während er halt super durchschnittlich war und er sogar extrem viel verloren hat. Sein Vater hat ihm einfach gesagt, Junge, willst du es nicht einfach lassen? Willst du es nicht lieber lassen? Und er, das ist wieder dieser Drive, ne, der bei ihm anscheinend am Anfang schon sehr hoch war, aber sein Skill war halt extrem schlecht. Er wollte das nicht akzeptieren. Er hat gesagt, ich akzeptiere nicht, dass ich nicht verstehe, warum ich das nicht kann. Und hat so hart gegrindet, dass er irgendwann seinen Bruder überholt hat. Und da auch wieder so ein Bereich mit Talent sets the floor and work sets the ceiling. Der Bruder hat irgendwann aufgegeben, weil irgendwann ist er an seine Grenzen gestoßen und dann hätte er mehr machen müssen und versuchen, diesen Skill zu developen. Hat es nicht geschafft, hat irgendwann aufgehört. Er ist woanders extrem erfolgreich geworden. Ich glaube, irgendwas mit Business hat er jetzt gemacht. Aber dann hat ihn halt irgendwann Hikaru sehr schnell überholt und wurde irgendwann der Weltbeste, obwohl er am Anfang überhaupt kein Talent für das Spiel an sich hatte, sondern sich einfach krass erarbeitet hat. Und ja, gibt's viele so eine Sachen. Ich weiß gar nicht, ob Celine Crum war oder so. Die hat im Nationalteam mitmachen wollen. Die haben irgendwie noch einen gebraucht. Oder nee, in der Schulmannschaft war das. In der Schulmannschaft sollte sie mitmachen und die haben noch einen gebraucht für Equipped oder sowas. Und der Coach hat ihr aber gesagt, so, sie hat gesagt, ich kann das doch machen. Und er meinte, nee, du bist zu schlecht dafür. Und dann hat sie rausgekickt. Und das hat sie so abgefuckt, dass sie den nächsten Tag ins Training gegangen ist und so krass trainiert hat, um einfach ihrem alten Coach zu zeigen, dass er einfach falsch lag und jetzt ist sie halt auch absolute Weltelite mit. Oder spielt auf jeden Fall in der Weltelite mit.
Ja.
Und ja,
auf jeden Fall.
Klar gibt es welche, die halt schon extremes Talent am Anfang haben, aber wie gesagt, viele müssen sich das halt krass erarbeiten und das soll nochmal so ein bisschen zeigen, dass man einfach an vielen Sachen ist einfach die Herangehensweise doch relativ wichtig und dass man sich auch quasi bewusst wird, wo man halt vielleicht so ein Fixed Mindset hat und sagt, ja, da sind einfach alle anderen besser und ja, da, also sie selber hat das gesagt, sie hat zum Beispiel, wenn sie eine neue Challenge hat im Sport, also die Britney, die das Seminar geleitet hat, dann ist sie da total Growth Mindset, hat immer Bock, oh geil, was Neues. Aber Mathe ist zum Beispiel, wo sie gesagt hat und es geht, glaube ich, extrem vielen so und hier, große Gesellschaftskritik, wollen wir einen Podcast nicht machen, aber
warum eigentlich?
Wo Schule, glaube ich, echt vielen Leuten einfach diese falsche Einstellung mit unter anderem zieht. Und ich glaube, bei der Schule ist einer der wichtigsten Sachen eigentlich, dass man den Leuten dieses Growth-Mindset beibringen muss, dieses seid neugierig, Und wenn ihr Gas gebt, könnt ihr was schaffen so und dann könnt ihr euch verbessern. Und gibt's ganz viele, glaube ich, die einfach so bei anderen Sachen total total krass sich verbessern können und reinfuchsen und dann aber bei einem anderen einfach wie in dieser Einstellung, ah, das kann ich nicht, da bin ich einfach schlecht, da kann ich auch nichts dran ändern, so sich extrem limitieren.
Ja, es ist natürlich dann auch immer die Frage, was will ich können und also was entspricht so ein bisschen meinem Bestreben, so, also wo will ich irgendwann mal hin? Für mich war halt auch nie wirklich, also ich fand es nie interessant, gut in Mathe zu sein. Für mich war das nie ein großes Thema. Ne? Ich fand halt so philosophische Konzeptionen immer sehr interessant und habe versucht, mich da reinzuarbeiten. Und versuche halt da besser zu werden. Und da hatte ich dann auch immer den Drive zu sagen, okay, ich will immer mehr wissen und irgendwie reicht mir das noch nicht und so. Deshalb, ja, ich würde jetzt wahrscheinlich auch auf meinem Lebensweg nicht unbedingt davon profitieren, gut in Mathe zu sein. So. Weil mir das auch einfach keinen Spaß macht. Wenn es mir Spaß machen würde und ich das gern machen würde, dann würde ich da wahrscheinlich auch mehr Arbeit reinstecken. So, weil ich da besser werden wollen würde. Sehr schlechte Konjunktive sollte man eigentlich ohne Würde zu bilden.
Es gibt einfach viele Leute, glaube ich, die sich muss ja nicht nur das sein, aber auch so zum Beispiel viele Leute sagen, Computer kann ich nicht. Mhm. Also hier meine Stiefmutti zum Beispiel, die ist eine krasse Geschichte, die ist die hat quasi nur einen Hauptschulabschluss gehabt, war dann irgendwann alleinerziehend mit zwei Kindern und die hat sich einfach komplette Altenpflege selbst aufgebaut, eine riesige, jetzt mit 40 Angestellten irgendwann. Und die waren halt so top. DAK war immer so 3 als Note bewertet von so, und sie war halt immer 1-0 bewertet und hat da quasi ein riesen Business aufgezogen. Und nicht nur im Sinne von, oh, Geld irgendwie so, das spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern einfach so, um Menschen zu helfen. Deswegen ist sie auch immer mehr gewachsen, weil sie immer so viel Patienten wie möglich aufnehmen wollte. Aber dann auf einmal geht es um so Sachen wie, Computer, irgendwas. Und, ja, das kann ich nicht. Und das kann ich nicht. Mathe kann ich nicht. Und irgendwann macht sie dann halt selber irgendwelche Fotobücher mit Apple. Und dann denke ich mir so, du sagst so, du kannst das nicht. Aber es ist eindeutig nur so eine mentale Blockade irgendwie.
Ja.
Und das ist dann immer beeindruckend, wenn man die einmal aufbricht, dass man dann doch merkt, man ist eigentlich so extrem viel fähig.
Ja.
Und ja, vielleicht. Klar, also man muss ja nicht für alles interessieren, ne? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ich manchmal schade finde, dann auch so in der Schule, dass die ja nicht schaffen, das Interesse zu wecken. Auch so Elektrotechnik zum Beispiel hatte ich, wo die es nicht schaffen, mal so praktische Beispiele oder bei Mathe zum Beispiel, brauche ich jetzt ganz oft bei dieser Berechnung dieser Metriken. Und es gibt einfach tausende Beispiele, die man hätte nehmen können, wo man das einfach viel mehr verdeutlicht, wozu man das brauchen könnte. Ja, und viele schaffen das irgendwie mal nicht, dieses Interesse zu wecken, ne?
Ja, es ist halt. Meine Mathelehrerin hat diese Notwendigkeit, Mathe zu können, auch auf Abiturniveau, so total vorausgesetzt immer. Und ich fand das immer ein bisschen vermessen, muss ich sagen, weil man hat dann mal konkret nachgefragt, okay, wofür brauche ich das denn jetzt? So, und dann hat sie halt so
der
total.
Der Lieblingsschuss aller Lehrer.
Ja, genau, so. Und ich, wenn ich weiß, dass die Frage kommt, hätte mich doch auch darauf vorbereitet. So, und dann hat sie irgendwas gesagt, ne, so dass du das im Alltag halt brauchst, bei was, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es war halt wirklich so ein super banales Beispiel wie was weiß ich, Steuern berechnen oder so. Und das ist ja, also Steuern berechnen ist ja so absolut.
Wo jeder 16-Jährige billigste. Relaten kann.
Ja.
Vor allen Dingen, weil man auch selber seine Steuern berechnet, ne? Ja, klar, ich sitze jedes Wochenende als Erwachsener da und berechne mit einem Taschensetzer den Dreisatz, um die Steuern zu berechnen.
Und das ist es ja, ne? Also Dreisatz ist ja wirklich die absolute Basisscheiße. Das brauchst, also das ist ja schon Grundvoraussetzung so, aber das ist ja nicht das, was du im Abitur behandelst. Da machst du ja dann so Sachen wie Polynomdivision und Kurvendiskussion und sowas.
Welche Ableitung, ja.
Ja, genau, so. Solche Sachen. So, das brauchst du ja dann wirklich nicht. So, und das war absolutes Scheißding. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie sagt, naja, also das, was wir hier machen, brauchst du wirklich im Alltag nicht unbedingt. Aber es ist ganz interessant, dass wenn du das studieren möchtest oder vielleicht auch Physik studieren willst oder irgendwas anderes, du machst ja im Abi auch Statistik und Stochastik und solche Geschichten, oder wenn du Psychologie studieren möchtest zum Beispiel oder andere wissenschaftliche Fächer, die viel mit Statistiken arbeiten, dann ist das schon relevant, so Daten erheben und die auswerten in Graphen zum Beispiel. Bliblablub, so, das hätte man dann sagen können, aber, oder hätte das auch ein bisschen begrenzen müssen mit, ja gut, wenn du jetzt Jura oder Philosophie studierst, dann brauchst du das auf dem Niveau auf jeden Fall nicht. So, ja. Und dann hätte ich gesagt, okay, fair enough, so, aber alles andere fand ich dann halt immer ein bisschen vermessen. Gut.
Ja, total.
Ja, ich will noch mal ganz kurz auf was eingehen, weil wir jetzt schon viel, viel Inhaltliches besprochen haben. Mhm. Es war ja nicht nur EM letzte Woche, sondern auch die Powerlifting America Nationals. Und wie prophezeit, kamen viele ehemalige USAPL-Lifter rüber, haben sich jetzt für die Worlds qualifiziert und haben uns gezeigt, dass die USA doch nochmal ein sehr großer Player auf dem internationalen Level werden oder das weiterhin bleiben. Und ich will nochmal so ein paar Gewichtsklassen durchgehen, wirklich nur mit den Gewinnern und nur mit den Totals, die mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Ich konnte es natürlich nicht schauen, weil ich ja auch unterwegs war. Und habe aber mitgekriegt, dass in der 63er zum Beispiel Megan Scanlon, zweifache Mutter, also insgesamt sogar dreifach, weil sie Zwillinge bekommen hat und nochmal als separaten Kind, in der 63er ein 443er total hingelegt hat. Und das wird richtig pervers. Wenn sie das auf die Plattform bringt zu den Worlds, wird es richtig krass. Freue ich mich schon sehr drauf zu sehen. Birgt natürlich ein bisschen die Gefahr, dass Isa da nicht auf dem Podium landet, aber das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Austin Perkins kommt aus der USAPL rüber und rastet mit einem 839 Kilo total inofficial World Record, glaube ich. In der 74er.
Und mit Absicht nur 7 von 9 gemacht?
Ja, also wirklich abgefahrener Scheiß. Russell Orhi, wie eigentlich erwartet, kommt mit einem 860er auch unofficial World Record Total, oder? In der 83er an. Ashton Ruska, einer der Top Dogs, war zumindest abzusehen in der 105er mit 941 Kilo. Crannon Warford mit einem für meine Begriffe noch relativ verhaltenen 560er Total in der 76er Klasse der Frauen. Dann in der 120 Kilo Klasse Bob Matthews mit 978,5.
Das ist so geil, wie jetzt diese alten Namen, die so ein bisschen vergessen waren, wiederkommen jetzt, ne? Und dass du in der IPF bist.
Ich bin
so
mal
geil.
Gespannt, ich bin noch mal gespannt, was Rondell Hunt, ob er sich qualifiziert und wie er sich qualifiziert für die Worlds, ob das dieses Jahr noch passiert, dann wird das hier ein richtig krankes Battle zwischen den beiden.
Sean will in einem Jahr auch zur IPF kommen, Sean Noriega.
Okay, krass.
Der arbeitet gerade an seiner Bench. Das können wir nochmal am Abschluss ein kurzes Internet zu machen.
Und,
das wird super spannend.
Und 120 plus, und da hat, also wirklich hatte ich ein blumiges Herz, kommt mein altes großes Idol Ray Williams mit einer 460er Beuge und einem 1037,5 Kilo total zurück, gewinnt die Nationals und wird dann mit Jesus Olivares in der offenen bei den Worlds starten. Und das wird ein krankes geil. Battle. Ich sehe natürlich Jesus noch ein ganzes Stück weiter vorne, aber es ist wirklich einfach schön zu sehen, dass Ray Williams jetzt wieder on track ist und wieder Gas gibt und wieder ein Player sein kann auf internationalem Niveau. Und es ist einfach, es freut mich sehr. So, damit haben wir euch nochmal ein kleines Update gegeben darüber, was jetzt zu den Worlds auf uns zukommt. Aber ich denke, da werden wir dann, wenn es soweit ist, nochmal drüber sprechen.
Es wird einfach mega spannend in diesem Feld. Und was ich aber auch das Gefühl habe, ist, es ist einfach eine viel coolere Community geworden. Also viele fanden ja damals diese Rivalries so geil. Ja. Und wenn dann sich dann auch ein bisschen hassen und gegenseitig anfeinden. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt quasi so eine viel freundschaftlichere
Rivalität.
Deutsch wird's auch nicht besser. Rivalität, genau. Und was ich so bezeichnend auch wieder fand, hier den, wie heißt der, der 74er, der jetzt gerade offiziell den Rekord noch hat, Kiel oder sowas? Der Brite Kiel Brell oder so?
Hat er den noch? Das weiß ich gar nicht.
Ja, er hat, glaube ich, jetzt wieder ein neues total hochgeballert.
Waren die 38,5 nicht von Dings? Von
ich bin mir nicht sicher, aber jemand hat ihn halt gefragt in einem, ich hab's ja gerade offen, die Story. Warum er denn eigentlich bei den Worlds überhaupt antreten will, wenn er sowieso gegen Perk verlieren wird, so nach dem Motto. Und da kamen viele Kommentare, so, ihr habt ja sowieso keine Chance und frustriert dich das nicht. Und er hat geschrieben, er lacht sich eigentlich darüber kaputt, wie lost quasi so eine Kommentare sind und sagt, this is why I compete. To compete against the best, to try to do the impossible. Und das hat einfach auch nur hier Perkins gerepostet und hat gesagt, I firmly agree. Nothing is given, everything is earned, everything could happen, I still show up and compete and I give it my all. Und er sagt auch, er findet es einfach so geil, dass die alle den Drive haben, competen, es gegenseitig schwer machen und die profitieren alle davon und saugen das quasi auf, diese Konkurrenz. Und ich finde das nochmal zurückblickend hier genau auf dieses Growth-Mindset-Geschichte, sieht man halt genau, dass es bei den Athleten halt total installiert ist, dieses ey, wenn noch jemand noch Stärkeres kommt, das motiviert mich nur noch mehr Gas zu geben und ich bin da einfach inspiriert. Und ja, also finde ich gerade irgendwie ein richtig cooles Umfeld.
Ja, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, irgendwann mal in mehr oder weniger näherer Zukunft einen vielleicht Sportpsychologie-Specialist-Experten hier reinzuholen und solche Sachen mal noch zu besprechen, weil es ist doch ein sehr interessantes Thema, sowohl für uns als PowerlifterInnen als auch alle anderen Leute, die irgendwo in irgendwelchen Feldern Sport betreiben. Ich denke, da können wir alle noch sehr, sehr viel lernen. Und ich würde sagen, wir haben wirklich viel Input gegeben heute.
Ja, wir können den ja noch ein bisschen abschließen mit einem kleinen Trainingsfeedback, Falk. Yes. Wie läuft's bei dir?
Ich habe letzte Woche fast gar nicht trainiert. Wir sind ja Dienstag angekommen, bin dort nach dem Travel Day ins Training gegangen und dann ist mein Knie wirklich massiv schlechter geworden. Es ist jetzt mittlerweile wieder besser. Mal gucken, wie es jetzt die Woche läuft, aber da kann ich dann nächste Woche im Podcast ein kleines Update geben. Bank war, also ich habe 2 Sätze Headfields gemacht, die waren auch im Plan, habe die eigentlich relativ leicht gemacht, danach war Lights out, ich habe versucht Leg Drive bei der Bank aufzubauen, es hat nicht funktioniert. Okay. Habe dann 2 Tage pausiert statt nur einen. Ich wollte sogar am nächsten Tag ins Training, habe einen Tag pausiert, bin dann am übernächsten Tag rein, habe gehoben, habe einfach keinen Druck reingekriegt, habe gerade so 220 irgendwie hochgekriegt, obwohl 240 für ein Triple geplant waren, habe dann Heben abgebrochen, bin auf die Bank, habe dann ein paar Singles gemacht, bin wieder zurück. Dann war auch Isas Wettkampf. Dann habe ich gestern meine Reha-Übungen nochmal ein bisschen ausführlicher gemacht. Habe Tempobank gemacht, die lief sehr gut. Und ein bisschen RDLs, die liefen auch sehr gut. Und jetzt hatte ich nicht mehr so viele Schmerzen beim Treppensteigen heute. Also mal gucken. Ich denke mal, die Woche wird es jetzt wieder besser. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du heute nochmal eine Einheit?
Ich beuge heute. Nice. Bin mal gespannt. Ich habe ja, glaube ich, meinen mittleren Zeh hier ein bisschen gebrochen. Keine Ahnung, oder verstaucht. Scheiße, mal sehen. Ja, aber sowas, da kannst du ja nicht viel machen, außer schon. Und dann geht es meistens wieder.
Kannst ja einschienen oder so.
Ja, aber ganz ehrlich, ich hatte auch mir schon mal, ich hatte sogar am Zeh mal hier so eine Schrankwand drauf geknallt und konnte am selben Tag aber noch heben. Das ging irgendwie auch, keine Ahnung. Beuge und Deadlift läuft weiter gut bergauf. Also Deadlift läuft einfach krass bergauf. Beugen wird mittlerweile schon schwer, aber immer noch super zufrieden.
Darf es ja auch sein.
Ja. Und jetzt habe ich mich mal entschlossen, wenn es bei den beiden Disziplinen so gut läuft, muss ich jetzt mal intensiv was an der Bank machen. Habe ja ein bisschen euer Feedback hier eingeholt. Und also ich stagniere da schon relativ lange, was auch teilweise einfach ein bisschen durch meine Schulter der Fall ist, wo es eigentlich jetzt, ich das gut im Griff habe, aber wo es immer ein bisschen aufgeflärt ist, so in bestimmten Phasen. Ich vermute sogar, ich habe eine kleine Tendinopathie am Pec-Minor-Ansatz. Ja. Weil ich habe neulich gemerkt, immer wenn ich so diese meine Reha-Übung, wo ich so krass vorgeslouched bin, mache, dann zieht es genau da irgendwie. Mhm. Und habe auch gemerkt, dass es beim Training eher besser wird und danach so ein bisschen auftritt. Und dann habe ich so geguckt, okay, das könnte der Pec-Minor sein, bei all so einer Bewegung auch so krass inrotierte Chin-Ups. Außenrotierte Chin-Ups. Dass es da dann den plötzlich merkt und habe ich gedacht, vielleicht ist es irgendwas am Pec-Minor?
Das kann sein.
Und google einfach nur Pec-Minor und dann kommt direkt Bench, Press, Shoulder als so Diagnosestellung am Pec-Minor.
Ja.
Dass da so eine Tendinopathie oder zumindest eine Entzündung ist an der Sehne, am Sehnenansatz. Und habe halt gesehen, die Provokationstests sind genau diese Dinger, wo ich normalerweise das spüre. Also ich behalte das mal im Auge, aber jetzt gerade habe ich es gut im Griff. Ich merke so, wenn ich diese Peak-Intensitäten vermeide, ich habe es ja vorher auch so gemacht mit relativ vielen Singles und jetzt merke ich aber gerade, wenn ich kann die Volumen und Intensität hochhalten, solange ich die krassen Peak-Intensitäten reduziere. Also ich werde mal versuchen, ein Topset irgendwann wieder zu integrieren, aber Kona, sein Assessment war relativ klar. Ja, eure Technik passt und so, aber da fehlen 20 Kilo Mass. Und
gut.
Ich habe mir jetzt gesagt, bin relativ lange und gut mit Recomping weggekommen. Ich werde jetzt mal angehen, wirklich mal richtig zu balken und mal die 80 Kilo anzuschielen.
Let's go. Geil.
Ja, selbst in der 74 habe ich ja noch Reserven. Also ich habe ja immer entweder easy da hingekattet und hab's gut vertragen, beziehungsweise ich habe ja bei der DM sogar, war ich ja noch ein Kilo drunter aus Versehen.
Ja.
Und selbst wenn ich jetzt 2 Kilo Muskeln abnehme und zunehme und dann halt noch 1 Kilo Fett weniger, dann komme ich da immer noch rein.
Ja, not bad.
Und werde jetzt mal Hypertrophie-Fokus setzen. Werde mal versuchen, mit diesem Limit, also ohne Top-Sätze, mal 5-mal die Woche zu benchen. Weil das war immer, wenn ich 5-mal gebencht habe, ist meine Bank eigentlich abgegangen. Aber nach 2 Wochen musste ich dann abbrechen, weil es in der Schulter das genau aufgetreten ist.
Ja.
Und ich denke jetzt vielleicht, wenn ich die Top-Sätze vermeide und mal so einen richtigen, schönen Hypertrophie-Zyklus mache, dass ich sogar 5-mal die Woche benchen kann.
Ja.
Und ich werde mal ein bisschen experimentieren mit so einer Sinking-Style-Bench, was mir da so ein bisschen Hoffnung macht. Oder erstmal kann ich es geil als Ausrede nehmen, weil ich werde jetzt bei 1, 2 Athleten, die mit der Tiefe Probleme haben, das auch mal versuchen. Denn ich habe gesehen, viele Erfolgreiche machen das, genau so. Ja. Und David Woolson hat ja auch gesagt, er ist der Meinung, jeder kann davon profitieren, so einen leichten Sink and Heave zu haben. Mhm. Und er meinte sogar, dass er dann mehr verträgt und weniger Beat-up in den Gelenken ist, was ja genau bei mir der Fall wäre. Also ist es für mich so ein Zeichen, hey, das kann ich zumindest mal probieren.
Ja.
Vor allen Dingen, was mich motiviert hat, ich dachte immer, Sinking heißt immer, du musst mit dem Oberkörper ein bisschen kollabieren, damit du dann wieder das rauspushen kannst. Ne? Und was mir dann aber aufgefallen ist, und im Nachhinein, ey, so machen das mega viele.
Kannst einfach die Weichteilhemmung nutzen.
Naja, die lassen gar nicht den Oberkörper einsinken, sondern die lassen nur die Arme locker.
Ja.
Und was dann passiert ist, klar, du hast dadurch weiterhin eine stabile Oberkörperablage, hältst damit mehr Gewicht, aber das ist das effizienteste und schnellste, um deine Tiefe besser zu machen, bei den Leuten, die Tiefe eingeschränkt, weil das misst am Ellbogen. Und wenn du einfach ein bisschen Druck aus der Hand rausnimmst, die Quetschung quasi zur Handel ein bisschen reduzierst und dann kannst du einfach, wenn du da vorne gleich Tack oder Flair hast, kannst du halt super straight die Ellbogen nach unten nehmen und genau Tiefe hitten.
Ja.
Und da kannst du halt mit minimalen Sinking schon locker, weiß ich nicht, 5 cm Tiefe auf einmal mehr rausholen. Hm. Also ich hätte es mal probiert bei manchen. Die sind erstmal viel zu tief gekommen, obwohl die halt gar nicht eingesunken sind im Oberkörper.
Und du hast auch Videomaterial davon bestimmt, oder?
Ja,
von vorne
nochmal schicken.
Ja, das würde ich mir gerne.
Ich habe mich einmal mal gefilmt und dann habe ich es hier okay, auch mal ausprobieren lassen und direkt so, ja, okay, das war jetzt auf jeden Fall tief, so tief, so doll musst du es gar nicht machen. Und dass wir einfach weiterhin oder dass ich weiterhin konstant Leg Drive halte und den Oberkörper eigentlich so hoch wie möglich halte und gar nicht versuche einzusinken.
Ja.
Und einfach nur, David Woolson sagt, er nimmt so 20% Kraft aus den Armen raus und versucht einfach den Ellbogen noch mehr straight to the floor zu droppen. Und ja, damit werde ich jetzt mal ein bisschen experimentieren und werde berichten, wie es sich verhält, weil ich bin schon so lange bei der Veränderung und klar, jetzt noch mal so eine Optimierung vom Mikrozyklus kann vielleicht noch mal ein bisschen was bringen, aber ich will ja nicht hier so 2,5 Kilo oder 5 Kilo mehr machen. Ich will 20 Kilo mehr machen so in der Bank. Und es kann ja wohl nicht sein, dass so manche Leute da 180 oder so benchen und da werde ich jetzt nicht hinkommen, nur weil ich, weiß ich nicht, mein Oberarm ein bisschen mehr eindrehe oder so. Da muss jetzt schon was Radikales passieren. Und ich glaube mal, ein bisschen Masse drauflegen und diesen Sink-Style mal probieren, kann da schon.
Ja, ich denke, so ein bisschen Embrace the Bulk wird auch nochmal ordentlich Gains bringen. Also da ein paar Kalorien mit rein und ein bisschen mehr Energie und auch Regenerationskapazität für die Bank schaffen, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Idee.
Das wäre es soweit von mir.
Ach, erstmal wirklich geile
ein Dank Folge. An alle. Ich bin auch richtig happy. Vielleicht noch ganz schnell zum Schluss. Großes Dankeschön. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal die Statistiken angesehen und wir waren einfach komplett umgehauen, wie viele diesen Podcast hören. Also wir haben, oh Gott, ich muss die Statistik schnell aufmachen, aber pro Folge hören so an die 200 Leute rein. Damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Ja. Und die meisten bleiben halt bis zum Ende dran. Also nochmal ein extremes Danke an alle, die jetzt vor allem noch dranbleiben. Wenn ihr das teilt und euren Freunden zeigt, das macht uns super Spaß und das hat uns nochmal einen richtigen Motivationsschub gebracht, hier nochmal in Energie zu investieren und euch immer mit dem geilsten Scheiß und Informationen zu versorgen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Falk, möchtest du noch ein Tschüss sagen?
Ja, vielen Dank, dass du mich heute so interviewt hast. Das hat sich sehr gut angefühlt.
Wir sehen uns in der nächsten Folge und danke an alle, die hier reinhören und weiter reinhören werden.
Bis nächste Woche.